Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo, lieber Christoph.
Grüß dich, Veronika.
Wir wollen heute über Freude sprechen. Und natürlich habe ich mir überlegt, wie können wir gut starten? Fällt mir was Kreatives ein? Leider nicht. Ich habe mir gedacht, ich kann sagen, wie sehr ich mich freue, dich zu sehen, was absolut die Wahrheit wäre. Aber es ist ein bisschen aufgelegt und platt, oder? Es ist nicht sehr kreativ, so einzusteigen. Aber was mir dann im Nachdenken aufgefallen ist, ist Folgendes, und vielleicht kann man darüber starten, nämlich mir ist einfach aufgefallen, wenn ich jetzt sage, ich freue mich, dich zu sehen und mit dir zu sprechen, dann stimmt das total. Ich spüre auch diese Freude und zugleich habe ich mich 10 Minuten vorher über etwas geärgert. Und ich würde nicht sagen, heute ist so der glücklichste Tag meines Lebens, aber ich kann ganz ehrlich und wahrhaftig diese Freude wahrnehmen. Und das fand ich einfach interessant, dass das möglich ist. Ich kann mich irgendwie gleichzeitig ärgern und freuen. Und wenn ich so an meinen Alltag denke, das ist schon immer wieder möglich. Ich kann an einem eigentlich voll blöden Tag mich trotzdem freuen, wenn dann die Sonne rauskommt oder ich einen guten Kaffee, bei mir ist immer der Milchschaum entscheidend. und das macht was aus und da kann ich sowas wie Freude, ich würde das Wort Freude dafür verwenden, hernehmen. Was sagst du zu meiner Beobachtung?
Ja, das finde ich insofern total spannend, weil ich habe genau an das Gleiche gedacht in der Vorbereitung und Einstimmung auf unser Gespräch heute. Wir hatten das ja besprochen, dass wir gerne zu dem Thema reden wollen und habe selber ein bisschen nachgedacht, was mir so wichtig ist an dem Thema. Und wir werden ja jetzt einige Aspekte streifen in unserem Gespräch. Und genau das ist mir aufgefallen, dass man dann vielleicht über Freude natürlich auch nachdenken kann als eine Form von Gestimmtheit, mit der man durchs Leben geht, die dann ein bisschen durchgängiger ist. Dann würde ich aber eigentlich nicht mehr von Freude, sondern vielleicht von Frohsinn sprechen oder Fröhlichkeit oder einer frohen Gestimmtheit, irgendwie sowas. Aber mir ist dann auch aufgefallen, dass die Freude irgendwie eindeutig erlebbar ist und gleichzeitig trotzdem im Leben einem etwas bewegen kann, was schwer ist, was einem durch den Kopf geht, was einen belastet, was nicht so schön ist oder angenehm ist. Und beides steht so nebeneinander, weil wahrscheinlich beides sich auf je Verschiedenes richtet. Und die Gesamtheit macht das Leben aus. Also es gehört, die Dinge gehören zusammen. Und die Kunst ist im Grunde, also im Leben solche Dinge auch integrieren zu können. Und vielleicht werden wir darüber ja auch noch ein bisschen reden, wie gelingt es, dass man vielleicht aus so einem Pessimismus rauskommt. Wenn man in die heutige Zeit schaut, dann kann einem ja schon schwummrig werden bei all den Themen, die in unserer Welt gerade los sind. Und wir wollen trotzdem über Freude reden an dieser Stelle.
Ja. Freude hat so die Eigenschaft, dazwischen funken zu kommen, zu können. Habe ich so den Eindruck. Ganz krass habe ich das mal gelesen, tatsächlich bei einer Frau, die in Österreich recht bekannt ist. Es gibt jetzt auch einen Film über ihre Geschichte, den habe ich noch nicht gesehen, aber sehr eindrücklich. Sie hat ein Buch dann geschrieben. Die hat bei einem Autounfall, an dem sie, also wo sie nicht dabei war, ihren Mann und ihre 2 Kinder verloren mit einem Schlag. Und die beschreibt so ihren Weg der Trauer. Und das Buch habe ich vor vielen Jahren mittlerweile gelesen. Und das, was mir auch so hängen geblieben ist, dass sie das auch sagt, dass trotzdem in all diesem Furchtbaren immer wieder auch Momente von Freude für sie wahrnehmbar waren. Das fand ich sehr eindrücklich. Und das war nochmal auf eine krassere Art als jetzt mein Ärger, Freude hin und her heute. Aber auch in so ganz schlimmen Phasen des Lebens oder wo so echte Trauer überwältigend auch daherkommt, ist das trotzdem auch noch möglich. Und das finde ich sehr hoffnungsvoll irgendwie auch.
Also wenn du das so als Beispiel jetzt erzählst, dann erinnert mich das ja oft auch an das, was man auf Beerdigungen zum Beispiel erlebt, dass da auch viel gelacht wird in der Nachfeier dann. Ja, und dass Geschichten erzählt werden, die den Verstorbenen betreffen oder Erfahrungen mit ihm. Und ja, dass die Emotion der Trauer ganz, ganz dicht neben der Emotion einer ja, einer bestimmten Form von Heiterkeit, Freude und so weiter steht, die ja auch dazu gehört, wenn man an diesen Menschen, wenn er einem denn viel bedeutet hat und dann auch schöne Erfahrungen mit ihm gemacht hat, denkt und kommt. Ja. Ne? Ich dachte, ja, du fängst wie so manchmal an und sagst, wann hast du dich denn zuletzt gefreut? Ja, ja. Und da ich darauf nie vorbereitet war, habe ich mich diesmal vorbereitet und jetzt fragst du es nicht.
Okay, ich frag dich schon noch. Also jetzt frage ich dich. Siehst du, kannst mich nicht festlegen. Ich mache es nicht immer gleich. Aber ja, frage ich dich natürlich trotzdem. Was bereitet dir Freude?
Ja, das ist eine große Frage. Was mir Freude bereitet? Ja, da fällt mir tatsächlich spontan ein, das, was ich beruflich mache, mache ich unglaublich gerne. Ich arbeite ja mit Menschen, die ich im Wesentlichen auch ausbilde als Psychotherapeuten, Psychotherapeutinnen, aber ich arbeite auch viel mit Führungskräften in der Wirtschaft, in pädagogischen Berufen und so weiter und denke mit ihnen über das Menschsein nach, wie Begegnung gelingt, wie man seinen Job in der Führung gut machen kann, so dass man Menschen erreicht, dass man ihnen gerecht wird oder wie man sich selbst im Leben etwas besser versteht und verstehen kann. Und wenn dann Menschen so ganz ernsthaft dabei sind, und das erlebe ich fast durchgängig, dass die alle kommen, weil sie was wollen und weil sie dazulernen wollen oder was hören wollen oder sich anregen lassen wollen, ja. Und in diesem Klima und Geist miteinander reden zu dürfen, nachdenken zu dürfen über Themen und für mich auch manchmal mit völlig überraschenden Fragen, die ich nicht schon alle immer vorbereitet fertig habe, und sondern auf die ich mich da einlasse, das macht, finde ich, mein Leben unglaublich reich und lebendig und ich bin da sehr glücklich drüber, so leben zu dürfen. Das wäre die eine Antwort. Ja. Und
die andere
ist eine konkrete Freude, die mir tatsächlich jetzt aufgefallen ist, als ich mich nochmal auf unser Gespräch jetzt so eingestimmt habe. Vor einigen Tagen, ich stehe vor einer großen Reise, auch einer längeren Reise, jetzt in den nächsten Tagen, und habe den Reiseverlauf gelesen und was so alles geplant ist, was diese Reise betrifft. Ja, und dann habe ich gemerkt, während ich das las, wie ich in eine wahnsinnige Freude gekommen bin, auf das, was mich da erwarten wird und was ich da hoffentlich an ganz neuen und kulturell völlig anderen Eindrücken erfahren und erleben werde. Und dann bin ich sehr beschwingt anschließend ins Bett gegangen und habe ich wirklich gemerkt, das war eine andere Stimmung, die deutlich damit im Zusammenhang steht, dass ich, dass mich da was angesteckt hat, auf etwas, auf das ich mich jetzt sehr freue.
Also Vorfreude, vielleicht werden wir da später tatsächlich auch nochmal ausführlicher darüber sprechen. Ich habe mal wo gelesen oder gehört, dass die Qualität von so einem Urlaub, Vorfreude macht da ganz viel aus und oft ist der Urlaub dann gar nicht so toll wie die Vorfreude. Also es würde vielleicht reichen, einen tollen Urlaub zu planen, reicht schon für 3 Wochen. Also ich wünsche es dir nicht, ich hoffe, dass du ganz viele schöne und freudvolle Momente hast. Aber fangen wir doch mal damit an, wo würdest du denn einordnen, diese Emotion oder das Gefühl Freude? Wo steht das jetzt psychologisch?
Also psychologisch ordnet man das den gehobenen Emotionen zu. Glück ist auch so eine gehobene Emotion. Erfülltsein ist so eine gehobene Emotion. Lust ist eine gehobene Emotion und so weiter. Also Freude zählt zu den gehobenen Emotionen. Und sie zählt übrigens auch zu den Basisemotionen. Damit meint man, das sind Emotionen, die allen Menschen oder ist eine Emotion, die allen Menschen kulturübergreifend eigen ist. Das heißt, man findet in allen Kulturen den Ausdruck von Freude. Zum Beispiel, wenn Menschen lächeln oder einen bestimmten mimischen Gesichtsausdruck eben zeigen, oder lachen. Und deswegen sagt man, ist das eine Basisemotion.
Ja. Bei Babys findet man das ja auch schon. Also ich habe gelesen, die Augen müssen sich bewegen und lächeln. Das sind diese 2 Aspekte, die erkenntlich machen, dass es sich um Freude handelt. Und das haben Babys auch schon, ja.
Genau, ja. Und es ist auch interessant, wie zum Beispiel, damit kommen wir zu einem anderen Aspekt, was Freude bewirkt. Freude bewirkt nämlich Bindung und Nähe. Und indem die Mutter oder der Vater oder andere Menschen mit dem Baby in Kontakt treten, dann entsteht Begegnung und Nähe. Und das belebt uns und vitalisiert uns. So kann man sagen. Mhm. Also die Freude macht uns lebendig. Ich habe mal überlegt, vielleicht könnte man Freude einen Lebendigkeitsbooster nennen, den wir ja erfahren, wenn wir uns freuen. Ja.
Ja. Das frage ich auch oft, also wenn ich versuche mit Menschen, jetzt kurze Klammer für die ExistenzanalytikerInnen unter uns bei der zweiten Grundmotivation, also wenn wir mit Menschen übers Mögen sprechen, kann man die Frage stellen, wo gibt es Mögen in ihrem Leben, aber wenn ich es konkreter machen will, habe ich schon herausgefunden, die Frage nach dem, was macht dich lebendig, ist ein leichterer Zugang dazu. Mhm. Und das ist auch für viele spannend, sich die Frage zu stellen, stimmt, was macht mich lebendig eigentlich? Ah ja, und da fällt einem dann schon auch was ein. Oder?
Und wann war ich das zuletzt? Ne?
Ja.
Und dann spürt man, dass man an Orte gerät oder auf Dinge stößt, die einen ja verlebendigen oder eben in diesen gehobenen emotionalen Zustand der Freude führt.
Wir haben ja auch schon mal eine Folge über Glück gemacht. Das heißt, wir werden das jetzt nicht so genau besprechen, aber kannst du auch nochmal einordnen? Ich habe gefunden, Freude, Glück, Fröhlichkeit als so verwandte.
Ja. Das ist eine sehr, finde ich, auch anspruchsvolle Frage. Was ist der Zusammenhang? Also ich würde sagen, Glück ist für mich eine übergreifendere Erfahrung oder Emotion. Ja, und sie ist noch viel stärker auch eine Haltung. Man unterscheidet in der Glücksforschung ja einen Eigenschaftsmodus und einen Zustandsmodus von Glück. Und der Eigenschaftsmodus von Glück wäre Haltungen, die wir einnehmen, aus denen heraus uns Glückserfahrung möglich wird. Und natürlich kann man das jetzt auch auf Freude übertragen und sagen, auch Freude braucht entsprechende Haltungen, damit wir sie überhaupt erleben und damit sie erfahren werden kann. Darüber werden wir noch sprechen. Ich würde meinen, die Freude ist vielleicht ein Element in dem Glück. Also es hat eine große Nähe zum Glück. Manche sagen, Glück sei viel stärker ein Ideal. Das würde ich jetzt nicht ganz so empfinden. Das muss nicht sein. Also, aber ich würde mehr so diese Haltung sehen, wobei ich mir auch im Vorgang jetzt zu unserem Gespräch überlegt habe, ja, vielleicht ist Freude mehr für mich das Situative, das bestimmte Bedingungen braucht, damit es entsteht, damit Freude erfahren wird. Aber wenn diese Situation vorbei ist, dann kommt die Freude auch wieder zu einem Ende. Und demgegenüber könnte man von einer freudigen Gestimmtheit oder vielleicht dann mehr von einer frohen Gestimmtheit sprechen, wenn es so in die Eigenschaft hineingeht. Und dann würde ich eher sagen, ich bin zuversichtlich, ich sehe schneller positive Dinge, ich kann etwas erkennen, über das man sich auch freuen kann. So etwas, ja. Und da würde ich meinen, das ist dann eine Haltung. Ja, und ansonsten ist für mich die Freude vielleicht das situativere, akzentuiertere für den Moment und das Glück das etwas Überdauernde. Und insofern ist in der Glückserfahrung, glaube ich, immer auch Freude mit enthalten. Mhm. Ja, und manche bringen die Freude im Zusammenhang des Gefühls mit Erfüllung. Deutlicher passt das noch zum Glück und noch viel deutlicher passt es zum Sinn. Und deswegen erleben wir häufig, wenn etwas sinnvoll ist, es begleitet auch von der Erfahrung von Glück, aber oft eben auch mit der Erfahrung von Freude.
Mhm. Ich finde, Freude ist ein bisschen leichter zugänglich für mich als Glück. Glück, wenn mich jemand fragt, wann bist du glücklich, stresst mich das fast ein bisschen, weil das ist irgendwie so ein großes Wort für mich und ich denke mir manchmal, ich weiß gar nicht, wofür gilt das jetzt oder so. Das vielleicht habe ich da ein bisschen komische Ideen dazu, aber mit Freude tue ich mir ein bisschen leichter.
Ja, aber ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Freude ein konkreteres Gefühl ist, das sich auf konkrete Situationen, auf vielleicht auch bestimmte Erfahrungen, die wir in dem Moment machen, wo etwas gut geht, wo etwas so ist, wie wir uns das gewünscht haben und Ähnliches, bezieht. Und beim Glück ist das, glaube ich, ein bisschen grundsätzlicher. Und dadurch, wenn es grundsätzlicher wird, wird es auch ein bisschen abstrakter. Ja, und deswegen ist es, glaube ich, etwas weniger fassbar.
Okay. Und Fröhlichkeit, habe ich jetzt gedacht, das ist so eine Gestimmtheit irgendwie, oder? Ich kann heute fröhlich sein, und bei Freude ist es so, dass es braucht einen Grund, bis ich, oder?
Ja, kann man das also das hängt mit Folgendem jetzt zusammen. Jetzt kommen wir schon eigentlich in die Frageebene, wie entsteht Freude, was braucht Freude, dass sie in uns entsteht. Und so wie immer, wenn wir über den Menschen reden, gibt's ja immer zwei Dimensionen. Wir können ihn von seiner Befindlichkeit her ansprechen, also es wäre die psychische Betrachtungsweise auf den Menschen. Das ist eine Befindlichkeit, die wir dort im Schwerpunkt, also aus psychologischer Sicht, philosophisch ist es ein bisschen anders, da hat der Begriff Befindlichkeit eine etwas andere Bedeutung, aber in psychologischer Hinsicht ist es mehr so eine Stimmung, in der wir stehen, als, und das beschreibt man häufig als Befindlichkeit. Und das wäre so eher eine psychische Betrachtungsweise, die wir fokussieren. Und dann gibt es eine existenzielle Betrachtungsweise, die mehr die Geistigkeit des Menschen in den Blick nimmt. Und da streben wir nach Dingen. Und da steht weniger der Zustand, sondern die Intention, in der wir leben, im Vordergrund. Und deswegen sagst du zu Recht eben, wir freuen uns über etwas oder wir freuen uns auf etwas. Und so merken wir, dass die Freude immer einen Gegenstand hat, auf den sie sich bezieht. Und dieser Gegenstand, der kann oder ist entweder außerhalb von uns, und dann sind das eben Tätigkeiten oder Aufgaben oder wie in meinem Falle jetzt Erlebnisse, eine Reise, die ich machen werde, wo ich etwas erlebe, also sehen werde, beobachten werde, erleben werde. Natürlich weiß ich jetzt noch nicht, ob es mir dann genauso gehen wird, wie ich es jetzt in meiner Vorstellung empfinde, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich da spannende Dinge sehen und entdecken werde, die mich berühren werden, ja? Und gleichzeitig können wir natürlich auf der psychischen Achse uns in Stimmung bringen. Und dann ist es weniger, dass etwas anderes uns diese Freude stiftet. Ja, das würden wir übrigens in der Existenzanalyse dann immer einen Wert nennen, dieses andere. Ja, und wenn es mehr in der Stimmung ist und psychisch, dann ist es viel stärker in Bedürfnissen und in zuständlichen Gefühlen angesiedelt. Ja, Bedürfnisse haben häufig zuständliche Gefühle. Und das wäre dann eine bestimmte Form von Fröhlichkeit. Und dann bringt man sich in Stimmung. Damit habe ich immer persönlich meine Schwierigkeiten, muss ich ehrlich gestehen. Ich bin da so jemand, der schwer erreichbar ist, so durch Stimmungsmusik, schunkelhafte Momente oder Stimmungssituationen, wo alle sagen, ach, jetzt sagt mal alle, dass es toll ist und so weiter, ja. Ich bin da, ja, ich kann da nicht so gut mitschwingen, merke ich immer. Aber wenn es etwas gibt, was ich toll finde oder wo es um etwas geht, was ich spannend finde, also dann bin ich gerne dabei, ja. Also das sind die beiden großen Unterschiede, ob wir mehr Freude, dann würden wir vielleicht von so einer, man nennt das dann oft übrigens auch aufgesetzte Fröhlichkeit.
Ja.
Das ist dann sich in Stimmung bringen, ja. Und wenn es aber intentional ist, dann freuen wir uns über etwas und dann können wir durchaus fröhlich sein. Und immer dieses Intentionale ist eben, weil es etwas gibt, was diese Freude in mir auslöst. Zum Beispiel einen geliebten Menschen zu sehen oder überhaupt, ja, dass wir jetzt wieder hier miteinander sprechen dürfen. Ja. Und in dieser Art und Weise auch miteinander reden, wie wir das jetzt seit vielen, vielen Folgen schon tun, ja. Und deswegen freue auch ich mich immer wieder auf unsere Gespräche und die Begegnung da drin. Und ich weiß ja auch nicht das Ergebnis, aber irgendwie finde ich es immer interessant und spannend, dass wir uns sehr offen auf das einlassen, was jedem von uns so einfällt dazu.
Mhm. Da war jetzt was dabei, was du gesagt hast, konnte gut mitgehen. Einen Punkt würde ich da gerne aber noch anschauen, dieses bewusst danach zu suchen, was könnte mir Freude machen oder zu wissen. Also es gibt ja die zwei Seiten. Ich glaube schon, dass Freude, das habe ich jetzt auch ein paar Mal beim Vorbereiten so gelesen, kommt oft unerwartet daher. Man kann oft nicht wissen und man kann es auch natürlich nicht erzwingen. Es kann sein, dass ich mich heute über etwas freue, was ich morgen nicht so ansprechend finde. Kann sein, ne? Aber auf der anderen Seite zu schauen, wo kann ich Freude in mein Leben bringen, ist ja jetzt auch gar nicht so blöd. Das ist ja auch wieder ein bisschen anders, als sich so, ich habe jetzt ein bisschen rausgehört bei dir, so dieses sich massenhaft in Stimmung bringen. Das ist ja vielleicht nochmal was anderes. Aber für mich schauen zu können, wie kann ich mehr Freude mir bringen, auch in Anbetracht von all den tristen Dingen, die wir in den Medien so hören, das ist ja gar nicht so dumm.
Ja, wie, auf jeden Fall.
Wie und unterscheidest dass man, du das?
Ja, und dass man vielleicht überhaupt, wenn man lebt, aufpasst, dass man sich nicht gefangen nehmen lässt von den Schwierigkeiten und den Problemstellungen und dann selber in so eine eher düstere Stimmung hineingerät, wenn man dazu zumindest jetzt wenig Auswege sieht und sich eher ohnmächtig fühlt, ja, dann kann einen das ja sehr gefangen nehmen. Ja. Und ich glaube, dass es deshalb auch eine Haltung der Achtsamkeit braucht, zu sehen und sich auch darauf einzustellen, dass das Leben eben auch uns Freude schenkt. Also Möglichkeiten uns zu freuen schenkt. Und dass das ein großes Glück ist, dass wir so etwas erleben dürfen. Und das sind ja manchmal ganz einfache Dinge, dass man die Schönheit einer Natur sieht. Dass man sieht, wie toll ein Blumenstrauß sich entfaltet und welche Stimmung er verbreitet. Oder oft geht's mir so, wenn ich Bilder von Künstlern sehe, dass die mich sehr tief berühren und bewegen, wenn ich sehe, wie die es geschafft haben, da einer Stimmung einen Ausdruck zu verleihen. Ja? Und das erfreut mich zutiefst. Und ich glaube, das Leben hält uns ganz viele Gelegenheiten bereit, so dass wir uns freuen könnten, wenn wir es sehen. Und jetzt braucht's eine Haltung, dass wir das erkennen.
Okay, also das heißt, der Weg zum Fühlen von Freude ist nicht zu schauen, wie sozusagen wie einkaufen. Ich bringe lauter Zeug oder Situationen in mein Leben, wo ich weiß oder die Idee habe, das könnte mich freuen, sondern eher an der Haltung von Achtsamkeit zu arbeiten, um empfänglicher zu werden für das, was eventuell Freude machen könnte oder dass ich das mehr sehen kann. Also die bekannte Traumatherapeutin, die Luise Reddemann, schreibt immer wieder mal auch über Freude und die sagt das eben auch so. Sie hat auch eine große Erfahrung mit Meditation und eben Achtsamkeit und so und dass das ein Weg eben zum Empfinden von Freude ist. Ja, also mehr aufmerksam werden auf all das, was so passiert in einem Tag und auch zu entdecken, oder Raum und Zeit vielleicht auch zu schaffen. Wir sind halt oft auch so beschäftigt oder haben irgendeinen Podcast im Ohr. Also gut, bitte weiterhören, aber dann nachher auch vielleicht mal ausschalten und Raum lassen, damit ich überhaupt merke, was mir so entgegenkommt. Was nicht,
ja, aber vielleicht muss ich dazu noch etwas weiteres erklären. Ja, und dann können wir das genau an der Stelle nochmal wieder aufgreifen. Also wenn wir dieses unterscheiden, dass es zuständliche Gefühle und intentionale Gefühle gibt und dass man über Freude im Sinne des Zuständlichen sprechen kann, dann wäre es eine Befindlichkeit. Aber dann wäre es streng genommen keine Freude, würde ich meinen, sondern dann ist es eher so eine Art Frohsinn als Stimmung, die man so schunkelmäßig vielleicht versucht zu erreichen. Wenn wir jetzt über Freude reden und es als intentionales Gefühl verstehen, dann braucht es etwas, auf das sich die Freude richtet. Oder etwas, das ich zum Beispiel tue oder erlebe, so dass die Freude das Ergebnis dieser Erfahrung ist. Ja. Und das habe ich bei Viktor Frankl im Hinblick auf die Sinnfrage kennengelernt. Er verknüpft das ja mit dem Wert. Er sagt, ich kann gar nicht direkt Sinn intendieren und so könnten wir sagen, ich kann gar nicht sagen, ich will mich jetzt freuen, wenn wir mal von dieser Stimmungsgeschichte absehen. Ja, sondern ich brauche etwas, das in mir Freude auslöst. Und was ist das denn? Und wenn wir das auf einer abstrakten Ebene versuchen zu verstehen, dann ist das etwas, was für mich wertvoll ist und eine Kostbarkeit in sich trägt. Und so werde ich wahrscheinlich mit jeder Sinnerfahrung immer auch einen Moment von Freude verknüpfen, vielleicht mehr oder weniger, könnte man nochmal überlegen, ob das so in letzter Konsequenz für alles stimmt, aber für vieles würde ich sagen, stimmt es zumindest, ja. Und deswegen glaube ich, braucht es etwas, dem wir begegnen, und das kann manchmal etwas Unverhofftes sein, das einen Wert für mich darstellt, und so kann es auf einmal sein, dass ich in Freude komme, obwohl ich damit gar nicht gerechnet habe, weil etwas so schön ist, dass es mich zutiefst ergreift. Mhm. Mir fällt jetzt, wenn wir darüber reden, gerade ein, das ist schon lange her, da war ich mit meiner Frau in einem Konzert und wir hören sehr gerne auch Musik und ich höre auch sehr gerne Musik, wenn sie sehr gut gemacht ist, und das war ein klassisches Konzert. Und die haben so beeindruckend musiziert und gespielt, dass ich völlig ergriffen war, als wir dann rausgingen und das Konzert zu Ende war. Da war Freude ein Element in meiner Gesamtheit der Emotionen. Das war für mich fast so ein bisschen dem Himmel nahe sein. So schön haben die gespielt. Ja, da war auch ganz viel Freude dabei, das erlebt haben zu dürfen. Ja, ich hatte damit nicht gerechnet. Ich habe gedacht, okay, ein schönes Konzert und das wird mich schon auch berühren. Aber dass mich in dieser Tiefe ergreift, das hat mich ja schon umgehauen. Ja, mhm. Also will damit sagen, wir können es oft nicht machen und wir erleben es erst, wenn wir uns dem aussetzen. Deswegen ist diese Offenheit so wichtig für Werte. Aber der zweite Punkt ist nach meinem Dafürhalten, ich muss dann auch die Werte leben. Also ich muss mich entweder einlassen auf die Werte, wie jetzt bei einem Konzert zum Beispiel. Wenn ich dann schnell wieder in meinen Gedanken bin und in meinen Sorgen bin, dann werde ich wenig davon mitkriegen, ja. Oder ich muss mich engagieren, damit dieser Wert in die Welt kommt. Und vielleicht ist das auch ein Teil unserer Freude hier an dem Podcast, weil wir ackern da auch ein bisschen. Wir tun ja auch was. Wir beschäftigen uns mit Themen. Wir machen uns Gedanken dazu. Wir geben die Zeit dran und so weiter. Und am Schluss sagen wir, ach Mensch, das war ein wertvolles Gespräch. Und wenn wir dann die eine oder andere Rückmeldung bekommen, ist es noch schöner. Ja, aber eigentlich ist es auch schon bedeutungsvoll, weil es für uns eine Stimmigkeit hat.
Also das heißt jetzt, wenn ich das versuche noch einmal hervorzuholen, ich kann Freude nicht machen. Freude kommt so ein bisschen daher.
Ja, ist ein Ergebnis.
Genau. Aber eben, genau, es braucht ein Gegenüber für Freude, also es braucht etwas oder jemand oder so, worüber ich mich freuen kann. Und ich kann es nicht machen, aber ich kann den Raum dafür schaffen, würde ich mal sagen. Also ich gehe ins klassische Konzert, weil ich schon weiß, das ist jetzt grundsätzlich etwas, was ich mag. Und dann kann es vielleicht passieren, so wie du es erlebt hast, dass man so richtig erwischt wird von der Freude oder von dem Moment und dass das dann sehr besonders ist. Und an manchen Tagen denkt man sich, was spielen die? Ich habe gar nicht geschaut. Und man ist gestresst, weil es irgendein Stück ist, was einem doch nicht gefällt oder weil man so unruhig ist, dass man gar nicht zuhören kann. Also gleiche Situation und man geht vielleicht super kantig raus, weil es einfach gerade überhaupt nicht gepasst hat. Und das, was ich jetzt auch noch gemerkt habe, war Offenheit für etwas. Und da würde ich gern, das würde ich gern verknüpfen mit einer anderen Frage oder Thema. Mir fällt auf, es gibt Menschen, denen ich würde sagen, diese Offenheit recht leicht fällt, die in irgendwelchen Situationen, wo alle anderen schon nur noch jammern, trotzdem noch sagen können, hier schau, ein schönes Gänseblümchen. Und man denkt sich vielleicht, geh bitte, lass mich in Ruhe. Aber die sich ernsthaft über so kleine Dinge freuen können. Also dieses typische, du trinkst gerade Glas halb leer, halb voll. Wie sehe ich denn die Welt, oder? Und ich habe das Gefühl, manchen Leuten fällt es recht leicht, Freude irgendwie erleben zu können. Und für andere ist es ganz schwer. Die kommen an einen superschönen Ort und die entdecken das eine Haar in der Suppe und können sich richtig ärgern. Und man sitzt daneben und denkt sich, hallo, was ist da los? Ist doch super schön und wunderbar. Und ja, kennst du auch so Leute? Oder
woran, ja,
woran liegt das? Kann man Freude lernen, ist jetzt die Frage dahinter. Ja.
Ich glaube ja. Also man kann lernen, sich der Freude zu öffnen. Ja, und so dann, und dann wird auch das Leben reich. Und vielleicht ist es am Schluss auch eine sehr, sehr grundsätzliche Entscheidung, ob ich im Leben das Schwere sehen will und das Nicht-Gelungene oder das Unfertige, das Problematische, was es ja alles gibt, was ja auch wirklich zum Leben gehört. Oder ob ich auch auf das andere schauen will. Mir kommt vor, es wird klug sein, beides sehen zu können. Die Frage ist, ob ich es grundsätzlich mehr in der Zuversicht ansiedle oder in dem Problem ansiedle. Ja, und deswegen wäre meine erste Antwort, glaube ich, vielleicht sich einmal darüber im Klaren zu werden, ob ich mit einer, sagen wir mal, interessierten Offenheit auf die Dinge zugehe und eher erwarte, dass ich Schönes erleben werde und nicht, dass es problematisch wird. Und dass man vielleicht mal innehält und sagt, könnte es sein, dass ich, ohne dass mir das bisher so bewusst war, jemand bin, der das Haar in der Suppe sucht. Ja? Und immer irgendwo eins dann findet. Also wenn man will, findet man immer etwas, was nicht ganz korrekt ist. Ja? Und man kann, glaube ich, auch sich entscheiden zu sagen, ich möchte die Welt aus einer anderen Perspektive anschauen. Das hat sehr zu tun mit einer Haltung, die wir einnehmen, dem Geschehen der Welt gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Als Psychotherapeut würde ich jetzt natürlich sagen, ich verstehe, dass das Gründe hat, weshalb Menschen es eher so sehen und empfinden und schnell beim Schweren sind. Das hat viel mit Lebensgeschichten zu tun, mit Erfahrungen, die oft schwer waren und so weiter. Und deswegen schwingt in den Situationen, die meistens immer viele Aspekte enthalten, verstehst du, die Situationen enthalten vielfältige Einzelelemente. Und wenn man immer das rausgreift, was einem am vertrautesten ist, dann könnte das auch das Schwere sein. Ja, das muss man eben lernen, auch ein bisschen anders zu sehen. Das ist die eine Antwort. Und die andere Antwort würde ich mehr aus einer Typologie nehmen. Ja, und da würde ich sagen, es gibt eben die Menschen, die etwas schneller aufgrund ihres Typuses zu einer Schwierigkeit neigen und dann sagen die, das ist alles gefährlich, und dann sehen sie eher die Sorge, ob es gut gehen wird und ob sie wirklich ans Ziel kommen oder ob sie zwischendrin Probleme haben werden. Ja, oder ob alles zu viel ist und ob man das überhaupt wird schaffen können und so weiter. Aber es gibt dann auch den Typus Mensch, der alles ein bisschen leichter nimmt, der auf die Dinge zugeht und sagt, es ist doch klasse, wenn es offen ist, wenn es neu ist, wenn man noch nicht das Ergebnis kennt. Ja, und der hat viel weniger Schwierigkeit, dieser Typ Mensch, sich auch freuen zu können. Ja, und insofern, glaube ich, sind so diese beiden Dinge, wo wir von unserer Wesensneigung her psychisch ein bisschen stärker angesiedelt sind, und diejenigen, die ein bisschen stärker das Schwere oder Problematische sehen, die müssen vielleicht bewusster sich entscheiden und sagen, nein, ich will auch das, was uns erfreuen kann, sehen. Den anderen ist das ein bisschen mehr in die Wiege gelegt. Die haben an der Stelle ein bisschen mehr Glück gehabt.
Ja, und ich habe aber auch meiner etwas zu verorten gesellschaftlich, nämlich ich habe so den Eindruck, dass ich glaube, das ändert sich auch ein bisschen auch im Auftreten von so Experten, ja, Politikern, Führungspersönlichkeiten, dass Fröhlichkeit und so eine sich leichter freuen können eher als naiv bewertet wird und dass so fröhliche Menschen nicht so ernst genommen werden. Also das Ernstere wird auch ernst genommen. Mehr habe ich den Eindruck. Druck. Und jemand, der all die Probleme auflisten kann, der wird eher als Realist gesehen. Und wenn ich jetzt eher das Gute sehe, da gibt es ja auch so ein bekanntes Buch, wo aufgezählt wird, was sich nicht alles verbessert hat in den letzten Jahren. So ein wissenschaftliches, eher recht bekannt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der das geschrieben hat. In Wahrheit, unsere Welt ist eigentlich besser geworden. Wir haben nur das Gefühl, sie wird schlechter. Und wenn du der bist, der immer das Gute einbringt, bist du ein bisschen der Naivere oder vielleicht sogar dümmlicher, manchmal sogar. Stimmt das?
Ja, finde ich jetzt einen interessanten Aspekt, den du ansprichst. Und tatsächlich, ich beobachte das auch. Ich würde nur sagen, reden wir dann von Freude. Weil wenn wir wirklich von Freude sprechen, mache ich immer auch die Erfahrung, dass das was Mitreißendes hat. Und dass das irgendwie, wenn ich jetzt an Talkrunden denke, die ich im Fernsehen sehe, ja, dass das überhaupt nicht einhergehen muss mit Oberflächlichkeit und mit Naivität. Und da spürt man sofort jemandem ab, ob der einen Zugang zur Freude hat und trotzdem tiefsinnig bleibt. Aber nicht alles im Pessimismus ändert, sondern in eine Zuversicht hinein vielleicht sogar verstehen kann. Ja, und so, dass ich vielleicht dieses Oberflächliche mehr verbinde mit denen, wo diese Freude mehr so eine Art Fröhlichkeit ist, die die Tiefe nicht mitnimmt, die das Leben auch hat. Und ich glaube, der Mensch, der wirklich die Freude lebt, muss nicht zwingend die Tiefe negieren.
Das glaube ich so und so nicht.
Aber das bringt mich gerade noch mal auf einen weiteren Gedanken, weil ich mich damit die letzten Jahre jetzt sehr beschäftigt habe und der ist mir für mich in meinem Leben sehr wichtig geworden, dass im Grunde alles, was das Menschsein betrifft, auch in Konflikte hineingestellt ist, die es immer zu lösen gilt. Ja, und so würde das ja dazu passen, dass ich mich freuen kann und trotzdem weiß, dass es Bedrängnis und Schweres gibt. Ja, die Frage ist nur, wo ich mich hin ausrichte.
Das glaube ich eh auch. Mein Thema da war nur die Bewertung von außen. Ich habe so das Gefühl, dass eben, wenn du eher offener und vielleicht eher fröhlicher bist oder halt auch mit einer gewissen Leichtigkeit auftrittst, dass du dann eher so das, wie soll ich sagen, dass so Menschen, die eben so ernst daherkommen und wissend und wenig lächeln, dass das dann eher die sind, die, wo man sagt von außen, ah, das muss der Experte sein, der muss sich auskennen, weißt du, so, also das so von außen und dass man dem vielleicht dann eher das und das mehr glaubt oder den für den mehr eben diesen Experten sieht, als die andere Person, die eher mit was anderem daherkommt, aber du hast recht, da weichen wir auch ein bisschen von dem Freudethema jetzt vielleicht ab.
Aber doch, ich finde das was sehr Spannendes. Das müsste man wirklich mal in der gesellschaftlichen, im gesellschaftlichen Urteil anschauen, ob das auch so ein Irrtum ist, den man da aufsitzt. Mhm. Ja, also wenn man so richtig ernst reden will, und als ernst wahrgenommen werden will, dann ist alles immer schwer, tief und komplex und, dann ist sich zu freuen, im Grunde oberflächlich. Mhm. Mir fällt noch ein weiterer Gesichtspunkt dazu jetzt ein, merke ich gerade, wenn ich dir zuhöre, ja, nämlich vielleicht ist das auch ein Spiegel einer gesellschaftlichen Schwere und Ohnmacht, sodass die Menschen, die eine Freude leben, eine Provokation sind für diejenigen, die da selber gerade nicht hinkommen, weil sie überfordert sind, in ihrer Bewältigung des Lebens und deswegen, das kennen wir glaube ich auch alle, wenn man dann da manchmal Leute lachen sieht, dann denkt man, was lacht ihr da herum? Also wenn ihr wüsstet, was ich gerade für Probleme habe oder was es für Probleme gibt, dann kann man doch nicht einfach so laut lachen. Ja, und dadurch tut man das dann so ab und entwertet das. Und man könnte sich ja auch mitfreuen mit demjenigen, der sich gerade freut. Und aber dann müsste man eigentlich mit der Schwere und das, was einem belastet ist, gerade umgehen können. Ja, und ich glaube, wenn man das nicht kann, dann ist das unglaublich schwer, offen zu bleiben für die Tatsache, dass es Freude gibt für einen selber. Oder wenn man sie bei anderen beobachtet, dass man sich mitreißen lässt.
Mit Freude, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Was hat es mit der auf sich? Das ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht, sich richtig, also sich von Freude anstecken lassen, hast du schon erwähnt. Das ist nochmal was anderes, als so sich mitfreuen können. Jetzt auch so, zum Beispiel im Therapeutenberuf, kenne ich das schon auch, wenn jemand was gelingt oder wenn man so vielleicht viele Stunden schon an was gearbeitet hat und plötzlich kommt ein Klient, eine Klientin daher und sagt, boah, das ist mir jetzt gelungen. Und dass man sich dann so richtig freuen kann für die Person, dass der, was da geglückt ist, kenne ich schon. Aber ich überlege jetzt einfach gerade so laut, ist Mitfreude was Leichtes oder sind wir dann vielleicht doch eher schneller bei, oh, so, naja, und oder Eifersucht oder so.
Ja.
Ja.
Naja, weißt du, ich glaube, ich werde mich dann gut mitfreuen können, wenn ich mich selber nicht in Frage gestellt erlebe, zu kurz gekommen erlebe und es gut aushalten kann, dass es dem anderen so gut geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der therapeutischen Situation selbst noch einen Beitrag dazu geleistet habe, dann ist es vielleicht auch leichter, sich mitzufreuen,
Das stimmt
weil das
natürlich.
ja auch ein bisschen auf einen selbst zurückfällt, dass man ja eben diesen Beitrag hat leisten dürfen und
Stimmt.
können,
Wenn der
sodass
Klient
das
daherkommt und
entstanden ist.
sagt, ich war beim Workshop von dem so und so und jetzt geht es mir so viel besser, dann freue ich mich vielleicht auch nicht so.
Ganz genau. Ja, das ist sehr gut, ein
Ja.
sehr schönes Beispiel. Ja, genau. Und sich dann genauso mitfreuen zu können.
Da ist die
Ja, und
große
sagt,
Kunst jetzt, oder?
ja, dann,
Ja.
und das hat, glaube ich, damit zu tun, wenn man in sich selber ruht. Und wenn man, du hast ja eben auch die Eifersucht angesprochen, den Neid angesprochen und so weiter. Und im Grunde sich, das ist ja die Kunst, sich mitzufreuen. Du hast das gerade geschenkt bekommen. Du hast so eine tolle Reise machen können. Ich werde mir das nie leisten können oder trau mich das nicht und so weiter. Ja. Und du erzählst jetzt davon und bist ganz erfüllt und ich kann mitfreuen. Das heißt ja, ich kann ganz mit sein bei dem, was für den anderen diese Bedeutung hat. Und deswegen sagen wir oft auch, geteilte Freude ist doppelte Freude. Ja, wenn wir das eben erleben. Aber das braucht Menschen, die das gut lassen können, also zugestehen können, dass zum Beispiel dem anderen das jetzt so geht und dass er vielleicht auch dieses Glück hatte. Ja, dass ihm da was zugefallen ist, für das er gar nichts groß hat was tun müssen und trotzdem hat er das bekommen. Ja, und ich freue mich jetzt mit. Also insofern ist das, glaube ich, was ganz Wertvolles und auch eine. Übrigens, Freude stiftet ja Beziehung. Ja, und wir merken, wenn an der Schadenfreude und diesen Dingen, da merken wir, dass wir es im Grunde problematisch haben, in die Beziehung zu treten, wenn wir anerkennen müssen, dass der andere da jetzt etwas hat und dass ihm etwas eigen ist. Das muss ja gar nicht materiell sein. Das kann ja auch einfach eine Gestimmtheit sein, in der er steht, wo man richtig spürt, boah, der hat ein gutes Leben. Und der freut sich daran und meins ist gerade ein bisschen bedrückt. Und das ihm zu gönnen, ohne selbst etwas verloren zu haben, wenn ich es dem anderen gönne. Verstehst du? Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wenn wir das können, dann können wir uns mitfreuen. Und dann wird es doppelt schön.
Weil du Schadenfreude gesagt hast, was ich ja ganz komisch finde, ist eben, wenn man sich nur freut, weil wem anderen was Schlechtes passiert oder ich hasse diese Videos, die man immer wieder mal wo sieht, wo Leute aufnehmen, wenn irgendjemand ausrutscht wo oder so blöde Hoppalas passieren und man sitzt davor und haut sich eins ab. Das ist ganz schrecklich. Aber das ist auch ein bisschen eine komische Art von Freude, oder?
Ja, das gehört in das hinein, was ich gerade gesagt habe. Und mir geht das genauso wie dir. Ich mag da überhaupt nicht hingucken und kann schon gar nicht verstehen, wieso da schenkelklopfende Heiterkeit entsteht, ja. Also das finde ich eher, das fällt auf denjenigen zurück, der diese Schadenfreude zum Ausdruck bringt, ja. Dass man sie hat, kann ich psychologisch nachvollziehen. Ja, weil man ja im Grunde darauf verwiesen wird, wo man mit sich selbst nicht ganz im Reinen ist. Und bei sich selber nicht in einer guten Gegründetheit und Ruhe lebt, ja. Und dann müsste man das aushalten können, dass man jetzt neidisch wird oder dass man sogar mit Freude zeigt, also sich mit dem anderen freut, obgleich man das Gleiche selber nicht hat. Und das werden all die Menschen immer tun können, die mit sich im Reinen sind und für sich sagen, mein Leben ist ein gutes Leben, das ich lebe. Ja, und dann werden sie auch gut sich mitfreuen können. Übrigens in der Erfahrung gemeinsamer Freude ist das was Tolles, weil darin gleichzeitig enthalten bleibt, dass jeder er selber bleiben kann oder sie selber bleiben kann. Also man muss sich nicht auflösen im anderen, sondern jeder kann da stehen bleiben, wo er ist, und es kann miteinander etwas gelingen. Und das ist dann etwas Neues, was man miteinander geschaffen hat, dass diese Begegnung miteinander gelungen ist. Ja, das ist etwas, was Ergebnis dieser Begegnung ist.
Ja, also gemeinsame Freude ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Es waren gerade Olympische Spiele, dieses gemeinsame Freuen, also wenn oder Fußball, Tore fallen. Ich glaube, das ist schon ein ganz tolles Gefühl, wenn man da so mit vielen gemeinsam sich über so eine Sache, die jetzt gerade passiert, so richtig freuen kann. Und also ich habe überhaupt das Gefühl, dass das, was Wichtiges ist bei Freude, dass man irgendwie so oft das Gefühl entsteht, man würde es gern teilen wollen. Ja, also auch gerade mit dem Handy, ertappe ich mich dabei, dass ich dann doch von irgendeinem Sonnenstrahl ein Foto mache und es irgendwie gern wem schicken mag, wo ich weiß, nicht immer, aber ich kann mich dann schon auch für mich, aber so ein bisschen das Gefühl, hey, schau, ich habe was Tolles erlebt, ich mag es gern irgendwie dem anderen zeigen oder mitteilen oder so, oder?
Ja, du drückst damit auch den Aspekt aus. Ich denke jetzt auch, meine Güte, wie viele Sonnenuntergänge habe ich schon im WhatsApp verschickt. Und manchmal denke ich, das kannst du doch nicht schon wieder machen. Aber mein Herz ist voll und ich finde das gerade so einen wunderschönen Augenblick. Ja. Und ich glaube, das Interessante von Freude ist, dass sie Beziehung stiftet. Das ist ein ganz wesentliches Element auch der Freude, neben der Vitalität. Ich glaube, das sind so zwei ganz wichtige Dinge. Also sie verlebendigt uns, sie macht uns lebendig und sie stiftet Beziehung. Und übrigens, Freude erleben wir ja deshalb, weil wir zu etwas in Beziehung stehen. Und zwar in einer mögenden Beziehung. Du hast das vorhin schon erwähnt, ja? Also eine qualitative Beziehung, dass wir merken, das hat was Gutes für mich, was ich da erlebe, ja? Und indem ich es teile, bleibt es nicht nur meins, sondern stiftet es Gemeinschaft. Und vielleicht ist das Stadion dann eine besondere Form eines Gemeinschaftserlebens, die wir ab und zu auch mal genießen. Miteinander etwas Tolles erlebt zu haben. Das kann so ein Fußballereignis sein, das kann ein Konzert sein, wo alle miteinander singen mit dem Künstler, der gerade auftritt. Ja, ich habe mal ein Konzert von Stevie Wonder besucht, wo wir alle seinen letzten Song bis zum Einsteigen und darüber hinaus in die Straßenbahn gesungen haben. Wir waren schon lange aus der Halle draußen. Alle haben das gesungen und haben nicht aufgehört, das zu singen. Also das habe ich nie wieder so erlebt. Das war so berührend. Ja, und ich glaube schon, Gemeinschaftserfahrung, auch einen tollen Vortrag zu hören miteinander und das einen Applaus zu geben und zu sagen, das war sehr bewegend, was wir da gerade hören durften von jemandem, der uns das in guter Weise hat erzählen dürfen und können. Verstehst du, das sind, glaube ich, so Gemeinschaftsmomente, wo wir spüren, dass Freude verbindet.
Ich glaube, miteinander singen ist überhaupt ein Gipfelpunkt von miteinander erlebter Freude. Interessanterweise.
Ja, ich habe ja früher auch viel, viel Musik gemacht, war da viel unterwegs auch und bin mit meinen Freunden ja vor einiger Zeit nochmal ins Studio gegangen und da haben wir ein paar Songs aufgenommen und ich weiß genau, in dem Moment, wo wir miteinander wieder gesungen haben und obwohl wir viele, viele Jahre gar nicht mehr miteinander Musik gemacht haben, was war nach 15 Minuten, war alles so, wie es über Jahre immer miteinander war. Ja, und dann so merken, dass dieser Dreiklang oder dieser Akkord, dieser Klang nur deshalb entsteht, weil jeder von uns es in seiner Weise gibt. Keiner tut sich vor, jeder achtet auf den anderen und es entsteht was ganz Eigenes, Besonderes. Also das sind für mich so Gänsehautmomente. Ja, die sind ganz besonders.
Ja. Ich merke auch, miteinander über Freude reden macht schon Freude. Also mein Ärger von vorher, der ist schon ziemlich weg, muss ich sagen. Den spüre ich nur noch ganz, ganz hinten irgendwo. Also kann man ruhig als Empfehlung rausgeben an alle. Einfach mal mit dem Nächstbesten eine halbe Stunde über Freude reden, da fühlt man sich auch schon besser.
Ja, deswegen, es gibt ja
Ja.
Lachgruppen, da trifft man sich zum
Ja.
Lachen, zum Beispiel. Ich brauche schon einen richtigen Witz, damit ich gut lachen kann. Aber manchmal passiert es mir schon, dass mich das Lachen eines anderen so ansteckt, dass ich plötzlich auch nicht mehr anders kann, ja.
Also das finde ich, wenn jemand so richtig, richtig lacht, dann ist völlig wurscht, warum da kann. Also ich glaube, das ist schon sehr ansteckend, oder? Also
Ja.
solche Videos kann man sich schon gut anschauen von Leuten, die lachen. Oder es gibt so Leute, die haben so ein richtig ansteckendes Lachen. Da ist völlig egal, worum es geht. Das macht schon was. Also das ist ja überhaupt auch spannend, dass ich über den Körper. Also ich kann das schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, mich entscheiden dafür, auch wenn ich einfach nur lächle, auch wenn jetzt gar nichts da ist, ich kann mich entscheiden für, ich lächle mal. Das macht sofort was mit einem. Das stimmt, ja.
Das weiß man inzwischen aus der Depressionstherapie auch,
Ja.
ja? Also, dass das Licht eine hohe Bedeutung hat. Deswegen sind vielleicht auch die Menschen in südlichen Ländern alle ein bisschen extravertierter. So gibt es so Untersuchungen und Forschung, ja. Und natürlich werden ja in der Freude auch Botenstoffe ausgeschüttet, also Dopamin und Endorphine. Und insofern entsteht in uns auch ein anderer Stimmungsgehalt. Also all das gehört, glaube ich, hier zusammen, was wir jetzt miteinander besprochen haben. Und mir geht's ähnlich wie dir. Also mir macht das viel Freude, über das Thema zu sprechen und macht mir auch noch mal bewusster, wie sehr darauf zu achten ist, dass man wirklich, wenn man in den Tag schaut, auf den Abend guckt, ein Essen zu sich nimmt, oder einfach einer Tätigkeit nachgeht. Ja, wir können darüber entscheiden, ob wir Dinge sehen können da drin, die uns Freude machen. Ja, und wenn wir das so gar nicht entdecken können, dann müssen wir, glaube ich, innehalten und überlegen, stimmt das alles noch?
Ja, genau. Und vielleicht mal schauen, ob es Gründe dafür gibt. Aber ich glaube auch, man kann es üben. Also wenn man sich mal bewusst ist und sich einfach mal entscheiden für was anderes. Ich würde jetzt ganz am Schluss einfach noch das Wort Lebensfreude und Leichtigkeit noch mit reinbringen, weil ja, ich glaube, das ist ganz was Wertvolles, wenn man von sich sagen kann, ich habe Freude am Leben einfach oder eben, ich bin gern da und das ist ein lebensfroher Mensch. Wenn das jemand über mich sagen würde, das wäre schon toll. Also,
Toll. Ja,
finde ich,
genau.
oder? Ich weiß nicht, ob es so ist, aber
Ja.
ja.
Doch, ja. Und deswegen verbinden wir mit Freude auch sowas wie Jubel oder ausgelassen sein. Oder es gibt den Begriff, wir hüpfen vor Freude. Ja.
Das kann man übrigens auch machen. Ja, ist auch eine gute Übung. Also so mal mit freudvoll gehen, wenn man schlenkert mit den Armen, so ganz bewusst hin und her bewegen beim Gehen, das macht
Ja.
eine freudvolle Stimmung. Habe ich auch schon ausprobiert. Also
Okay, danke
kann
für
man
den
auch,
Tipp.
also über den Körper kann man da viel machen tatsächlich. Gehe ich mit Leichtigkeit und dann fühlt mein Körper Leichtigkeit und schon hat das sofort einen Impact. Ja, genau. Also.
Und im Grunde ist es ja ein Riesenglück, dass wir überhaupt leben dürfen. Und deswegen, ich glaube, ich haben wir eine Pflicht zur Freude. Das Leben hält so viele Möglichkeiten bereit, ja, wo es uns mit seinem Reichtum begegnet und mit seinen Möglichkeiten. Ich weiß, dass es auch die andere Seite gibt, ja. Aber wenn es darum geht, wie will ich gelebt haben, dann können wir ja noch mal entscheiden, kann ich die Seiten, in denen das Leben mir auch, ja, seine Geschenke bereithält, so dass ich Freude erleben kann, dass ich Sinn erleben kann, dass ich Glückserfahrung machen kann und so weiter. Also in diese gehobenen Emotionen hinein kann oder auch mit Zuversicht auf das zugehe, was alles vor uns liegt. Ja, und dann glaube ich, werde ich reich belohnt. Und das ist ein großer Gewinn, den ich ernten darf. Und insofern, glaube ich, stehen wir auch vor der Herausforderung, mit einer sehr bewussten Haltung durch das Leben zu gehen. Und deswegen fand ich das total spannend, dass wir heute mal dieses Thema uns vorgenommen haben. Vielleicht auch mit der Idee, wie gehe ich eigentlich durchs Leben und wie achte ich drauf, dass die Freude nicht zu kurz kommt.
Ja, und wir haben es uns leicht gemacht. Wir machen das im April, also im Frühling, wo es ja vielen Menschen, glaube ich, doch ein bisschen leichter fällt, sich zu freuen nach dem langen Winter jetzt, der ja tatsächlich mal wieder wirklich stärker war. Und ich habe so rund um mich wirklich das Gefühl, viele Menschen freuen sich über die Sonne, die jetzt wieder rauskommt. Und gleich sind alle Leute auf den Gassen und auf den Straßen. Und wann war das? Vor 1-2 Wochen, wo der erste Sonnentag war, waren schon überall die Kaffeehäuser voll auf der Straße. Ich fand das total schön, war auch sehr ansteckend.
Ja, merkt man, ne?
Na gut, Christoph, dann danke für diese freudvolle Stunde. Ich freue mich auch mit dir über deine Reise. Ich hoffe, du schickst mir 1-2 Fotos, dass ich mich ein bisschen mitfreuen kann und sehen kann, was du so erlebst. Und vielleicht erzählst du uns dann davon, ob es wirklich so freudvoll war, wie es sich jetzt anspürt. Genau. Gute Reise und
danke.
Gute Zeit. Und wir freuen uns auch, also das ist jetzt auch ganz ehrlich, über jeden und jede, die sich bei uns meldet per E-Mail. Das macht immer
und
wieder mal jemand.
Wir bekommen
das
immer wieder auch Zuschriften, auch mit Themenanregungen. Manche von euch schreiben uns sehr ausführlich über ihre Anliegen und das bedeutet uns auch viel. Und manche schreiben davon, wie wichtig unser Gespräch für sie geworden ist und wie sie sich auf jeden Monat mit der neuen Folge freuen. Das ist uns natürlich auch eine Motivation, diese Gespräche zu führen. Danke dafür. Und wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt ihr an post@fragen-des-menschseins.de.
Genau. Dann mache ich jetzt schon Vorfreude auf das nächste Mal. Bis dann, lieber Christoph, und tschüss.
Alles Gute und danke dir für das schöne Gespräch, Veronika. Tschüss.
Tschüss.
Fragen des Menschseins.